Willkommen bei Sei du CDU, dem Podcast der CDU Wiesbaden. Mein Name ist Anja Schöpe und ich treffe mich hier mit spannenden Menschen in der und rund um die CDU in unserem so schönen Wiesbaden. Ich möchte von Ihnen wissen, was Sie machen, warum Sie es machen, wie Sie denken und was Ihnen wichtig ist. Mich interessiert dabei auch, wie sie denn eigentlich so funktioniert, die Politik. Ja, hallo, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Und mit ihr setzen wir unsere besondere Reihe fort. Eine Reihe, in der wir unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen vorstellen. Heißt, unsere Kandidatinnen und Kandidaten, deren Namen Sie auf den vorderen Plätzen auf der Wahlliste der CDU für die Kommunalwahl am 14. März finden. Dieses Mal habe ich mich mit Sarah Weinert getroffen. Und auch dieses Mal hätte ich so gerne an so vielen Stellen noch weiter gefragt und noch viel mehr erfahren. So habe ich mich mit Sarah zum Beispiel dieses Mal gar nicht über das Gardetanzen und ihre so tolle Arbeit und ihr Engagement in diesem Bereich unterhalten können. Ich hoffe, Sarah, wir holen das bei einer anderen Gelegenheit einmal nach. Jetzt sollte es allerdings vor allem um Sarahs Arbeit und Erfahrungen als Stadtverordnete hier in Wiesbaden gehen und mit welchen Vorstellungen für die kommenden 5 Jahre sie sich wieder zur Wahl stellt. Und dazu, liebe Hörerinnen und Hörer, lade ich Sie wieder sehr herzlich ein. Setzen Sie sich gedanklich mit mir zu Sarah und hören Sie einfach zu. Seien Sie mit dabei. Sarah, herzlich willkommen zu deiner Podcast-Folge Unsere Menschen für unser Wiesbaden von morgen.
Vielen lieben Dank für die Einladung.
Sonntagmorgen, 10. Januar. Draußen ist es bitterkalt.
Ja.
Und du hast mir aber gerade gesagt, du bist ganz froh, dass wir diese Zeit auswählen können, weil du ein ganz tolles Ereignis dieses Jahr hattest.
Richtig. Also trotz diesem katastrophalen Corona-Jahr 2020 habe ich letztes Jahr im April meinen Sohn bekommen, der mir sehr, sehr viel Freude bereitet und wirklich auch so ein Lichtblick natürlich in dieser schwierigen Zeit ist.
Sehr, also herzlichen Glückwunsch, das ist ja noch nicht so lange her.
Dankeschön.
Und schön, dass dann jetzt alles so gut gelaufen ist und du so glücklich bist. Und ich finde auch, also alle Menschen, die für 2020 dann so ein persönliches, ganz besonders schönes Erlebnis haben, die haben echt einen Vorteil, weil das Jahr 2020 dann auch in positiver Erinnerung bleiben wird.
Ja, das stimmt.
Ja, und trotzdem, obwohl jetzt privat und in deinem Leben so viel Veränderung ist, trittst du wieder an für die Stadtverordnetenversammlung, weil du gehörst auch zu denen, die schon drin sind.
Richtig, ja? Genau.
Wie lange denn schon?
Bei der Kommunalwahl 2016 bin ich angetreten und bin dann auch reingewählt worden. Also ich war auf Platz 29 der Kandidatenliste und wurde dann doch enorm hochkumuliert mit 9 Plätzen, da habe ich dann auf Platz 20 den Direkteinzug in die Stadtverordnetenversammlung geschafft.
Bei der letzten Kommunalwahl?
Genau, 2016. Ja.
Und wie war dann das Gefühl? Weil auf 29 wirst du dann wahrscheinlich gedacht haben, oh toll, dass ich da so auftauche und dass ich auf der Liste bin, aber gerechnet hast du wahrscheinlich nicht damit,
Nein.
oder?
Also ich habe tatsächlich nicht damit gerechnet, dass ich den Direkteinzug schaffe, weil Platz 29 ist jetzt so Mittelfeld, würde ich sagen. Und man hat ja im Vorfeld, also während des Wahlkampfs gemerkt, okay, jetzt die CDU ist bei den Bürgern nicht mehr arg so gut gelitten. Das gehört ja auch zur Wahrheit dazu. Und das hat ja sich dann auch im Wahlergebnis wiedergespiegelt, dass wir, ich weiß nicht, über 10%, glaube ich, damals verloren haben.
Das ist ja auch voll die Zeit der Flüchtlingskrise gewesen.
Ne? Genau.
Hat ja mit Kommunalwahlthemen nur zum Teil zu tun.
Richtig,
gehabt.
Und das haben wir auch dann tatsächlich an den Wahlkampfständen gemerkt, dass wir da beschimpft worden sind für letztendlich Dinge, die wir ja gar nicht in der Entscheidung irgendwie treffen konnten. Deswegen war das so ein bisschen ja, grenzwertig teilweise auch. Aber letztendlich, ja, als dann auch das Ergebnis an dem Wahlsonntag kam und klar war, okay, wir haben jetzt 19 Plätze, dachte ich, okay, jetzt 10 Plätze zu springen, ist natürlich, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Wobei tatsächlich an dem Abend selbst schon Personen auf mich zugekommen sind, ah, das packst du, das packst du. Und dann dachte ich mir so, ja, nee, was ein Quatsch. Also ich habe für mich so gedacht, okay, Haken dran, ne? Unterputzen, weitermachen, nächstes Mal, dann klappt es vielleicht. Aber ja, und dann war das tatsächlich so, dass ich am nächsten Morgen mich fertig gemacht habe, um in die Uni zu fahren, in die FH zu fahren weil ich da als Tutorin gearbeitet habe und habe dann so gegen vormittags auf mein Handy geschaut und hatte dann die erste WhatsApp mit herzlichen Glückwunsch, du bist drin. Und dann
ich so, wow.
Ja, und vor allem von einem SPD-Kollegen, der anscheinend das so ein bisschen auch verfolgt hat bei den anderen Parteien, wie sich das da so entwickelt. Ja, und ab dem Zeitpunkt war natürlich der Tag darauf fokussiert, die ganzen Ergebnisse im Minutentakt zu aktualisieren und zu schauen, bin ich noch drin, bin ich wieder rausgerutscht, und die ganze Familie hat mitgeschaut, und letztendlich habe ich dann mit, glaube ich, 10 Stimmen dann den Direkteinzug geschafft.
Das kann ich mir gut vorstellen, dass das dann erstmal echt eine Überraschung war.
Auf jeden Fall, ja.
Und du sagst, du hast zu der Zeit studiert, inzwischen wahrscheinlich nicht mehr. Was hast du studiert?
Also ich habe im Bachelor Business Administration hier in der FH Wiesbaden studiert. Zu dem Zeitpunkt, als die Wahl war, war ich aber auch schon im Master Marketing and Sales. Und genau. Mhm.
Und was machst du inzwischen?
Aktuell bin ich natürlich in Elternzeit. Mhm. Und wenn ich nicht in Elternzeit wäre, wäre ich die Büroleiterin vom Ingmar Jung. Ich habe mein Abi in Wiesbaden gemacht und danach eine Ausbildung in den Rhein-Main-Hallen zur Veranstaltungskauffrau. Und habe da dann noch, zwei Jahre in dem Beruf gearbeitet. Und habe dann für mich gedacht, jetzt irgendwie bis zur Rente nur arbeiten, ich glaube, das reicht mir nicht. Und dann habe ich mich dann eben nochmal entschieden, ein Studium, also das Bachelorstudium anzufangen, und bin dann eben in den Master auch gegangen.
Jetzt darf ich bald, ich glaube, so jung wie du noch bist, darf ich das uncharmant fragen. Was du da schon gemacht hast, so alt siehst du noch gar nicht aus, dass du das alles hinter dir hast.
Ja, das bekomme ich häufiger gesagt, dass ich sehr jung wirke. Also ich bin 32, genau.
Ja, würde es auch als 22 noch durchgehen.
Ja, ich glaube, wenn man noch älter ist, dann freut man sich dann.
Ja, ja, nee, das stimmt. Das stimmt. Wenn man durch die Pubertät schon läuft und dann immer für jünger gehalten wird, dann ist das, glaube ich, die Katastrophe schlechthin. Ja. Und irgendwann um die 40er wird das dann wechseln. Dann fängt man an, sich zu freuen. Ja, das heißt, du bist gebürtige Wiesbadenerin, also von Anfang an hier dein Leben gestartet und auch hier geblieben.
Genau, also von Kindergarten über Schule, Ausbildung, jetzt arbeiten, im Vereinsleben aktiv, also das ist tatsächlich alles hier in Wiesbaden, und ich kann es mir auch nicht vorstellen, groß wegzuziehen. Mhm. Also ich habe in Frankfurt mal für ein halbes Jahr gearbeitet, mal einen Ausflug nach Mainz arbeitstechnisch gemacht, und es war immer so ein Nachhausekommen-Gefühl, wenn ich dann wieder in Wiesbaden angekommen bin, oder wenn man als Kind im Urlaub war und dann sind wir, also wir haben bei Henkel Trockengon gewohnt, und dann sind wir dort Autobahnausfahrt wieder hoch, und das war so ein wohliges Gefühl zu wissen, oh, jetzt ist man gleich wieder zu Hause. Schön.
Ja, schön. Das spricht für die Liebe für diese Stadt. Und so als junger Mensch, das höre ich immer mal wieder, dass, also wenn man eben hier irgendwo auch ein bisschen Nachtleben haben möchte und irgendwie, wie es halt ist und was ja auch völlig in Ordnung ist, da höre ich dann immer nur, ja, dann nach Mainz und Wiesbaden nicht. Wie siehst du das?
Ja, also das würde ich so für mich persönlich auch unterschreiben. Also es war während der Studienzeit und Abi-Zeit war das tatsächlich so, dass wir hauptsächlich nach Mainz gefahren sind zum Feiern. Nichtsdestotrotz finde ich, dass Wiesbaden das Potenzial hat oder wieder dahin kommen kann, als Nightlife-Stadt vielleicht Fuß zu fassen. Also es war ja, weiß ich nicht, wenn man von der älteren Generation hört, da Big Apple und keine Ahnung, es war ja wohl früher mal so, dass auch ein Nachtleben in Wiesbaden existiert hat. Also da glaube ich, hat Wiesbaden auch das Potenzial, auch mit dem, dass man Wiesbaden mehr zur Studentenstadt, das ist ja auch so eine Forderung, die man als CDU hat. Ja, und da, ich meine, die jungen Leute sind in der Stadt, vielleicht muss man da nochmal einfach weiter schauen, das Nachtleben zu reaktivieren.
Ich würde auch sagen, dass das, und da dann auch ordentlich Luft nach oben ist,
definitiv,
dass das aber auch ein Punkt ist, um einfach das attraktiv für mehrere Menschen zu machen, eben hier sein komplettes Leben zu verbringen, weil die eigenen Kinder und Jugendlichen wollen da ja auch was haben Und dann bindet es natürlich auch Menschen in diesem Alter, während sie studieren und so, an so eine Stadt. Dann ist das eben nicht nur die Stadt, in der man studiert, sondern potenziell auch die, wo man so sich wohlfühlt, dass man auch da Wurzeln schlagen kann oder will. Ne?
Genau.
Ja. Und jetzt die Stadtverordnetentätigkeit. Was war für dich das Überraschendste, womit du irgendwie gar nicht gerechnet hast?
Für mich überraschend war tatsächlich die Zeit, allein an Sitzungszeit, die man verbringt, der Zeitaufwand, den man benötigt, um allein nur physisch anwesend zu sein. Also wenn man Sitzungen hat, die einzelnen Ausschüsse, die Stadtverordnetenversammlung an sich, Fraktionssitzungen, Arbeitskreissitzungen. Also dass das jetzt nicht irgendwie so ein Hobby ist, das so nebenher läuft, das war mir klar, weil ich das auch durch meinen Vater, der ja Stadtverordneter war, schon kennengelernt habe, dass mein Vater in manchen Wochen einfach nicht zu Hause war, gefühlt. Man halt wirklich viel Zeit dann auch im Rathaus verbracht hat. Aber irgendwie war es für mich nicht so greifbar. Das war ein Punkt, der mich sehr überrascht hat. Und dann doch auch, dass manche Mühlen sehr langsam mahlen. Also man hat vielleicht dann auch so als junger Mensch, der dann nicht, noch nicht so nah in diesem Verwaltungsgeschehen drin ist, hatte ich jetzt nicht so die Vorstellung, dass manches doch sehr zähflüssig ist. Von man hat eine Idee, man stellt den Antrag, der läuft durch die Fraktion, durch die Ausschüsse, geht in die Dezernat, also in die Verwaltung und bis es dann tatsächlich zur Umsetzung kommt. Also das war dann tatsächlich ein Punkt, dass man zum Beispiel im Verkehr, Planung, Bau, Verkehrsausschuss dann Projekte bespricht, die irgendwie vor 30 Jahren mal angefangen worden sind. Mhm. Also das,
und in welchen Ausschüssen bist du gewesen oder bist du jetzt? Also mal eigentlich jenseits der Elternzeit.
Genau, natürlich. Also in der Elternzeit, also die Stadtverordnetenversammlung läuft ja trotzdem weiter. Also
und die machst du trotzdem
weiter? Ja, das, also das ist ja ein Ehrenamt und also nach der Geburt habe ich mich natürlich erstmal ein Stück weit rausgenommen, weil ich auch erstmal so im Hier und Jetzt dann ankommen muss und ja. Mhm. Also ich bin im Ausschuss für Freizeit und Sport, aber mein Hauptaugenmerk ist im Ausschuss für Planung, Bau, Verkehr und da im Teilbereich Verkehr. Da bin ich seit Oktober 2020 Fachsprecherin und ja.
Da würde ich gerne noch was anderes wissen. Wie hast du denn die Zusammenarbeit erlebt? Ich meine jetzt nicht mit einzelnen ganz konkreten Menschen, aber jetzt so dann als ganz junge Frau da mit reinzukommen, würdest du sagen, dass es als Frau auch eine andere Geschichte ist?
Also ich glaube tatsächlich gerade als junge Frau und also ich habe es so ein bisschen so wahrgenommen, auch vielleicht aus der Tatsache geschuldet, dass viele, gerade von den älteren Fraktionsmitgliedern, mich auch schon seit Kindesbeinen kennen, dass sie gedacht haben, oh ja, die Sarah, aber jetzt nicht so diesen Abstand gesehen haben, okay, ich bin jetzt eine erwachsene Frau, ich habe meinen eigenen Kopf. Ich glaube, da konnte ich mich aber mittlerweile ganz gut durchsetzen und auch zeigen und auch beweisen, dass ich jetzt nicht mehr die dreijährige Kleine bin, die da durch die Fraktionsräume rennt während Fraktionssitzungen. Also, aber natürlich ist die Politik immer noch ein Männerbereich, sage ich mal. Also natürlich setzen sich mehr und mehr Frauen durch und jetzt auch, ich finde auch gut, dass jetzt die Liste der CDU weiblicher und jünger geworden ist. Das sind immer, finde ich, so Worthülsen, die man gerne und schnell so in den Raum werfen kann, aber ich finde jetzt die Liste, die wir jetzt aufgestellt haben, die stellt es halt auch unter Beweis und das finde ich schon gut. Also natürlich, ja, in der Vergangenheit war die CDU auch sehr männerlastig, aber jetzt, man muss ja auch mal an die Zukunft gerichtet denken, glaube ich, dass da ein Stück weit das aufgebrochen wurde und man da auch, also es ist geschafft, zukünftig geschafft wird, dass man geschlechterunspezifisch da einen Punkt machen kann.
Das kann ja eigentlich auch nur das eigentliche Ziel sein, dass es dann irgendwann keine Rolle mehr spielt, weil es einfach nur darum geht, wer sind die Besten von denen, die auch wollen.
Genau.
Aber Du hast schon recht, es sind oft immer nur so Worthülsen. Am putzigsten finde ich dann immer, wenn im Kontext CDU ist zu männlich, gesagt wird, naja, wir hatten ja 16 Jahre eine Kanzlerin. Als ob das irgendwie dann auf allen Ebenen dieses Thema irgendwie wegwischen würde.
Aber ich glaube, man braucht, dadurch, dass es jetzt in der Vergangenheit so festgefahren war, also es ist ja auch dieses Thema Frauenquote, also ich war der festen Überzeugung, ah nee, Frauenquote, völliger Quatsch, ich will nicht als Frauenquote, also als Quote gelten und dann irgendwie mir die Kompetenz abgesprochen wird nach dem Motto, was man da immer hört, ach ja, das ist ja auch nur so eine Quotenfrau. Aber ich glaube, es ist halt einfach jetzt, man hat es versucht, ohne groß Zwang auch Unternehmen an die Hand zu geben, eine Frau, also den Frauenanteil zu steigern. Und es hat mehr oder weniger gut funktioniert. Und ich glaube, diese Frauenquote ist ein Stück weit der Türöffner. Ich glaube, man braucht die Frauenquote jetzt einfach, damit was passiert.
Mhm. Scheint so zu sein, ja. An anderen unterschiedlichen Stellen haben wir die Erfahrung gemacht, dass es mit der Freiwilligkeit dann irgendwie auch nicht zu machen ist.
Ja. Und umso schöner jetzt, dass die CDU Wiesbaden es ohne diese Quote tatsächlich ja geschafft hat. Also das muss man ja wirklich auch nochmal betonen.
Und auch genug Frauen gefunden hat. Also aus unterschiedlichen Gründen, die auch nachvollziehbar sind, ist es ja auch nicht immer ganz einfach, wirklich Frauen zu finden, die sagen, ich kann mir die Zeit auch nehmen.
Ja. Ja, also jetzt, wenn ich jetzt an mir auch festmache, gerade als frisch gebackene Mutter ist es nochmal eine ganz andere Hausnummer. Also da ist jetzt auch wieder Corona, so schlimm wie alles ist, eine gute Sache gewesen für mich persönlich mit den ganzen Videokonferenzen.
Mhm, absolut.
Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, gerade in den ersten Monaten mit meinem Sohn, hätte ich mich nicht ins Rathaus bewegen können und in den Fraktionssitzungen teilnehmen können. Also es war auch für mich immer so ein Zwiespalt, in die Ausschüsse zu gehen. Natürlich habe ich mich verpflichtet gefühlt, in die Ausschüsse zu gehen, bin dann auch gegangen, natürlich, hatte aber meinen Sohn dabei und war dann, musste halt auch den Spagat schaffen zwischen schauen, dass mein Sohn nicht irgendwie den Ausschuss zusammenbrüllt beispielsweise und aber auch dann an der Debatte teilzunehmen. Also das ist natürlich als junge Frau, als junge Mutter eine Doppelbelastung und da muss, glaube ich, die Politik auch ein Stück weit noch mehr bringen, dass das auch als junge Mutter oder generell als Mutter möglich ist, sich trotzdem politisch zu engagieren.
Die Arbeit in den Ausschüssen, gibt es da auch irgendwie ganz besondere Erinnerungen, die du hast oder ganz besondere Erlebnisse, die du irgendwie in der letzten Legislatur hattest?
An sich, die Ausschussarbeit ist halt super interessant, wenn man mit Themen in Berührung kommt, die man so teilweise nicht wirklich auf dem Schirm hat, also oder nicht wirklich mit in Berührung kommen würde. Also wir hatten durch den Ausschuss auch die Möglichkeit, an Testfahrten mit dem autonomen Shuttlebus Wilma an der Helios-Klinik.
Warst du richtig mit dabei?
Genau. Also das,
und wie ist das dann? Ohne Fahrrad?
Ja, das ist schon so ein bisschen. Es ist halt schon so, wenn man sich dann vorstellt, dass der Schritt weiter ist, dass man wirklich alleine da drin sitzt und wie durch Geisterhand eben dieses kleine Büsschen durch die Straße dort fährt. Es ist auf jeden Fall interessant und es erweitert auch einfach nochmal so den Horizont. Was ist zukünftig möglich? Und da fällt mir jetzt auch ein, dass wir im Ausschuss für Planung, Bau und Verkehr eine Vorstellung hatten von Fraport über Flugtaxis. Personal Air Transport wird es dann halt auch genannt. Und da wird einem halt bewusst, dass das jetzt keine so eine kühne Utopie ist oder irgendwelche großen Zukunftsvisionen, sondern dass es ziemlich realistisch, sehr zeitnah umgesetzt werden kann. Also die im Ausschuss haben eine Frist oder haben einen Zeitpunkt von 2024 genannt. Also das war jetzt noch vor Corona. Ich weiß nicht, ob es da jetzt dann nochmal zu Zeitverzögerungen kommt, aber dass der Regelbetrieb für Flugtaxis für das Jahr 2024 vorgesehen ist.
Und was kann man sich unter einem Flugtaxi eigentlich wirklich, also das, was man dann assoziiert damit, ist so eine kleine Drohne, wo man sich als Mensch sogar reinsetzen kann und dann hebt die ab, oder wie ist
richtig,
das?
Richtig, genau. Also Fraport hat das jetzt in dem Falle halt speziell für die Wegstrecke zwischen natürlich dem Frankfurter Flughafen und dann haben sie herausgearbeitet, dass Mainz und halt auch eben auch Wiesbaden in der Erreichbarkeit des Frankfurter Flughafens für so ein Flugtaxi liegt. Und das kann man sich so vorstellen, dass es tatsächlich, ja, also es hat ziemlich abgespaced aus, so eine Fahrkabine und wie eine überdimensionale große Drohne. Und dann, ich weiß jetzt nicht mal die Personenanzahl, ich glaube, das waren so 10 Personen, die dann eben in diesem...
10 Personen?
Ich meine schon, also natürlich gibt es auch verschiedene Größen, aber ich meine, das waren so 5 bis 10 Personen, die dann dort diese Wegstrecke eben per Luft...
Wenn das wirklich funktioniert, es kommt ein bisschen Science-Fiction-mäßig einem vor, genau. Aber das wäre natürlich eine wunderbare Erleichterung.
Da das kommt stimmt. Man
ja ratzfatz und sicher, ja. Dann, also hoffentlich sicher dahin.
Ja, wobei das halt jetzt, ich glaube, für das hat natürlich jetzt auch dann, um die Verkehrsprobleme jetzt hier in Wiesbaden, die wir haben, ist es natürlich zu kleinteilig. Also dann nur 5 oder 10 Personen transportieren zu können, ist jetzt nicht die Masse. Aber allein die Vorstellung, dass sowas in ja nicht mal mehr als 5 Jahren da sein könnte, finde ich schon sehr interessant und spannend.
Ja, kann ich gut verstehen. Und auch wenn das konkret so vielleicht nicht kommt, muss man auch sehen, wie es mit dem Flugverkehr sich weiterentwickelt. Aber dass alleine diese Technologie da ist, das wird ja Impulse dann für andere neue Ideen bringen.
Richtig, ja.
Ja, und das ist ja wesentlich spannender, was man dann so im Ausschuss mitbekommt, als man sich das vielleicht so als normaler Mensch vorstellt.
Ja. Auf jeden Fall, ja.
Hast du noch weitere Highlights?
Ja, also das hat jetzt gar nicht meinen Bereich, also den Verkehrbereich betroffen. Da habe ich Vertretung im Umweltausschuss gemacht und das ist mir tatsächlich, weil ich es irgendwie so total schön fand, ist mir in Erinnerung geblieben, das ist eine Präsentation über die Untersuchung eines Ornithologen. Das ist ein Vogelkundler und der hat für Wiesbaden untersucht, ob die eingewanderte Nilgans, oder die Nilgänse in Wiesbaden, andere Arten vertreibt. Und ja, das weiß ich nicht, das sind so Themen, wo man im ersten Moment so denkt, so, vielleicht auch so ein bisschen belächelt, wenn man denkt so, ja, okay, Nilgänse. Aber was für eine Arbeit dahinter steckt, und das war wirklich sehr beeindruckend. Also der hat alle 6 Wasserstellen in Wiesbaden, also die Reisinger-Anlagen hinten im Dürerpark etc., die ganzen Wasserstellen, die es eben in Wiesbaden gibt, regelmäßig besucht und hat dort, das fand ich einfach so charmant, von jedem Tier, von jeder Tierfamilie, Entenfamilie sozusagen Fahndungsfotos erstellt. Und um einfach die Population zu überwachen und zu schauen, greifen jetzt die Nilgänse tatsächlich die Stockenten an? Können sich die Stockenten wehren? Was passiert? Wie ist das Leben untereinander? Und also im Ergebnis kann man sagen, die Nilgänse vertreiben nicht die einheimischen Enten. Aber das sind einfach so Dinge, ich glaube, ich hätte mir jetzt, auch wenn es in der Zeitung gestanden hätte, glaube ich nicht, dass ich mir diesen Artikel durchgelesen hätte. Ja, und so kommt man einfach, ja, wie gesagt, mit Themen in Berührung, die man so nicht auf dem Schirm hätte.
Das Thema Verkehr betrifft eher mehr Menschen als manchmal andere Themen. Das hat unmittelbaren, also das, was ihr auch entscheidet, unmittelbare Auswirkungen auf viele Menschen. Damit ist es doch vielleicht auch in einer besonderer Aufmerksamkeit oder so in der Öffentlichkeit.
Ja.
Hast du da schon konkrete Erlebnisse mit gemacht, so die Aufmerksamkeit, die dieses Thema hat?
Ja, also zum einen ist es natürlich dann auch, wenn man in Wiesbadener Kurier ausschlägt, der Verkehrsausschuss oder Planungsbauverkehrsausschuss sehr präsent, weil, wie gesagt, es halt einfach Themen betrifft, die Themen sind, die viele betreffen. Und tatsächlich, nachdem ich als verkehrspolitische Sprecherin ernannt wurde, ist auch direkt FFH auf mich zugekommen, um mich zu Themen zu interviewen. Und auch, das war so mein persönliches Highlight auch, das ZDF hat bei mir angefragt, ob ich ein Statement zu den Umweltspuren beziehungsweise zu der Sperrung der Rechtsabbiegerspur.
Wow, das denkt man immer so gar nicht. ZDF denkt man immer, ja, dann irgendwie die Bundespolitiker und vielleicht auch mal Landtagspolitiker oder so. Aber dass dann eine verkehrspolitische Sprecherin der CDU hier in Wiesbaden interviewt wird,
ja,
denkt man gar nicht.
Nee, das war tatsächlich sehr aufregend.
Magst du ein bisschen erzählen, wie das war?
Ja, also wie gesagt, also die Fraktion hat mich angerufen und gesagt, hier Sarah, das ZDF hat gerade angerufen, die möchten gerne ein Statement von dir haben. Dann dachte ich mir auch so, upsi, okay, aber man hat ja das Wissen und dann kann man das ja auch preisgeben. Deswegen habe ich gesagt, klar, mache ich. Und natürlich war ich aufgeregt und dann war das halt auch durch Corona, ja, dass die dann, die sind zu mir nach Hause gekommen und ich stand dann halt bei mir im Wohnzimmer und dann haben sie erstmal alles abgescannt, wie sie mich positionieren, wie sie die Kamera positionieren, damit man nicht viel von der Wohnung sieht, dass es halt trotzdem irgendwie neutral bleibt. Und dann kriegt man halt das Mikrofon vor die Nase gehalten und dann darf man drauf loserzählen. Und ja, also ich kann sagen, ich bin bei sowas ganz gut aufgeregt. Also ich kann vor einem Kurhaussaal von 1000 Leuten tanzen, ohne groß irgendwie, dass mir da irgendwie, dass ich da aufgeregt bin. Aber dann ist das dann schon natürlich eine Situation, die man nicht alltäglich erlebt. Und das war dann schon sehr aufregend.
Das glaube ich.
Dann auch das Endprodukt im Fernsehen dann zu sehen, ist natürlich dann auch schön.
Ja. Unser Wiesbaden von morgen. Was sind so deine besonders wichtigen Dinge, die du dir für unser Wiesbaden von morgen wünschen würdest?
Also dadurch, dass ich in der Stadtverordnetenversammlung im Ausschuss Planung, Bau, Verkehr sitze und dort im Bereich Verkehr sehr tief mittlerweile auch drin bin, habe ich natürlich diesen Verkehrsaspekt sehr stark, ist der bei mir präsent. Und deswegen ist es für mich persönlich auch ein Anliegen, die Verkehrsproblematik, die in Wiesbaden herrscht, auch zukünftig weiter anzugehen und es zu schaffen, dass diese ganze Stau-Thematik und auch dieses Schreckensgespenst der Dieselfahrverbote, dass das ein und allemal ausgeräumt wird und dass eine deutsche Umwelthilfe nicht ständig mit irgendwelchen Brandbriefen kommt und sagt, hier, euer Stickstoffoxidwert ist wieder viel zu hoch und dass man da immer wieder unter Druck gerät, handeln zu müssen. Mhm. Also das finde ich ist ganz wichtig und man muss natürlich schauen, dass man allen Verkehrsteilnehmern gerecht wird. Also es kann nicht sein, dass jetzt nur das Automobil zurückstecken muss. Und wir müssen Umweltbelastungen nachhaltig senken. Aber man muss trotzdem schauen, dass die Gleichberechtigung der einzelnen Verkehrsteilnehmer nicht aus den Augen verloren geht. Und dass die Bürgerinnen und Bürger trotzdem weitgehend die freie Wahl der Verkehrsmittel haben und das halt immer das Stichwort Mobilitätsmix ist wichtig. Und
Mobilitätsmix heißt, also es gibt unterschiedlichste Angebote, wie ich von A nach B kommen kann.
Genau, richtig.
Also und das nicht nur auf eine Linie gesetzt,
genau.
Nur Fahrrad oder nur Bus oder.
Richtig, also weil, wenn ich jetzt schaue, für mich ist es ganz schwierig. Also es ist natürlich auch machbar und das schaffen Leute, aber wenn man die Möglichkeit hat, mit dem Auto zu fahren, mit einem kleinen Kind, dann glaube ich, würde jeder das Auto bevorzugen, weil es einfach komfortabler ist, als mit dem Bus zu fahren. Nur wenn ich jetzt mehr und mehr eingeschränkt werde, Strecken mit dem Auto fahren zu können oder Parkplätze zu finden, dann sehe ich mich gezwungen, mit dem Bus zu fahren, obwohl ich das eigentlich nicht möchte. Und ich glaube, diesen Zwang, der darf nicht sein. Natürlich ist die Umwelt wichtig und um Gottes Willen, ja. Aber man muss da wirklich auch realistisch bleiben, dass Menschen auch aufs Auto angewiesen sind und da darf man die halt nicht abhängen. Und man muss eine gesunde Mischung finden. Und da ist es natürlich schwierig, es allen gerecht zu machen. Es wird immer passieren, dass der ein oder andere sich wahrscheinlich auch dann zu Recht irgendwie zurückgesetzt fühlt. Aber nichtsdestotrotz sind wir gerade in Wiesbaden in einer Situation, es ist sehr schnell sehr viel umgesetzt worden in der letzten Legislatur, also in der andauernden Legislaturperiode. Vielleicht, ja, es ist gerade die ganzen Beschlüsse, die im Verkehrsausschuss beschlossen werden, die haben natürlich auch eine direkte, also hat jeder Ausschuss direkte Auswirkungen auf die Stadt, aber die sind direkt sichtbar. Also wenn jetzt irgendwo eine Straße gesperrt wird, zum Beispiel jetzt wie am Landeshaus, als dann der Verkehrsnetz ernennt, durch die Umweltspur diese Gefahrensituation entstanden ist und dann die Rechtsabbiegerspur eigenmächtig von ihm gesperrt wurde, was wir ja dann auch kritisiert haben, weil die ja die Gremien übergangen hat. Aber gut, wenn das halt gesperrt wird, dann hat man direkte Auswirkungen, sieht man dort. Und jeder Bürger kommt über kurz oder lang dort vorbei und sieht das dann. Mhm. Wenn jetzt irgendwas im Kita-Bereich beschlossen wird, dann sehen das diese einzelne Nutzergruppe. Das ist natürlich auch wichtig und es hat Auswirkungen, ja, aber es ist halt punktuell. Und deswegen ist das, ich glaube, gerade das Verkehrsthema so emotional, auch für ganz Wiesbaden. Und das muss halt wirklich angegangen werden. Und ich glaube, das wird auch ein sehr großes Thema im Wahlkampf werden. Und man merkt es ja jetzt auch, also durch den Wegfall der Citybahn müssen andere Lösungen geschaffen werden. Jetzt haben wir ja gerade, ich glaube vor 2 Tagen, auf jeden Fall jetzt die Woche, kam ja die Meldung, dass ein Konzept geprüft wird, inwiefern die verkehrliche sinnvolle Reaktivierung der Ahrtalbahn beschlossen werden kann oder umgesetzt werden kann. Und da ist aber auch, um nochmal auf diesen anderen Schlenker zu machen, zu einer anderen Frage mit dem, wie man Politik ausgestaltet. Gerade bei diesem Thema ist es jetzt auch wichtig, die Öffentlichkeit mitzunehmen, weil das hat man ja bei der Citybahn auch gemerkt, dass die Stadtgesellschaft da Interesse hatte und auch mitgenommen werden wollte. Und man hat ja gemerkt, wie es ausgegangen ist. Also da waren die Leute ja auch tatsächlich aufgrund der Kommunikation, wie die Kommunikation geführt wurde, sehr unzufrieden. Und deswegen glaube ich, ist es dann wichtig, dass man daraus lernt und jetzt in Zukunft bei solchen wirklich wichtigen Infrastrukturprojekten auch die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt. Und dann haben wir jetzt, was auch noch für ansteht in der nächsten Zeit, ist die Wallauer Spange, die 2024 der Baubeginn sein wird und die 2026 voraussichtlich dann in Betrieb genommen wird. Und das, glaube ich, wird auch einfach nochmal ein Stück weit Entlastung schaffen, weil man innerhalb von wahrscheinlich 17 Minuten von Wiesbadener Hauptbahnhof bis zum Frankfurter Flughafen kommen wird. Und jetzt ist ja auch klar, dass Delkenheim angeschlossen wird und dort eine riesige Park-and-Ride-Anlage hinkommt und sehr gut mit Bussen angeschlossen wird. Und das sind einfach Punkte, die ich glaube, die Mobilität voranbringt. Dann ist es natürlich auch wichtig, dann ist ja auch eine Forderung, und da werde ich mich, wenn ich wieder reingewählt werden sollte, auch weiterhin für einsetzen, dass die dritte Rheinbrücke kommt, dass Wiesbaden und Mainz angeschlossen werden. Das war 2015, als die Schiersteiner Brücke den Kollaps hatte und man da gemerkt hat, upsi, also da wäre jetzt eine dritte Rheinbrücke ziemlich wertvoll gewesen. Und da ist ja auch momentan eine Machbarkeitsprüfung von Standorten schon im Gespräch. Und da hängt es halt ein bisschen an der Mainzer Seite, dass die Ampelkoalition keine Brücke möchte, die für den motorisierten Individualverkehr freigegeben wird. Also das sind halt auch so Punkte, die dann Dinge in Stocken kommen, wo man eigentlich sagt für sich selbst, das ist doch total logisch, dass wir jetzt eine dritte Rheinbrücke brauchen. Aber das hängt halt noch ein anderer Partner mit dran, der das dann boykottiert oder verlangsamt oder andere Ansichten dazu hat. Und dann ja, kommt man halt da in dem Sinne, in dem Stück dann auch nicht weiter.
Und wenn sich der Wähler jetzt dann fragt, ja, wenn ich jetzt die CDU wähle, was sind denn so ganz konkrete Vorschläge, ganz konkrete Ideen, die ihr dann versuchen wollt umzusetzen, konkret angehen wollt?
Ja, also wenn wir den öffentlichen Nahverkehr anschauen, ÖPNV, da ist natürlich, also Wiesbaden ist ja aktuell in diesem sternförmigen Busnetz ausgestattet und das ist einfach auch ein Infarkt, der für die Innenstadt ein verkehrlicher. Das ist halt wirklich, wenn man vom einen Vorort in den anderen Vorort, wo ich mit dem Auto 5 Minuten brauche, muss man mit dem Bus irgendwie durch die halbe Innenstadt. Und da ist es natürlich auch sinnig, Tangentiallinien einzuführen. Also dass man von quasi nicht durch die ganze Innenstadt muss, sondern dass man eben von Ort zu Ort direkt die Direktverbindung hat. Und da werden wir uns dann auch in der neuen Legislaturperiode verstärkt drauf stürzen und einsetzen, dass das weiter ausgeführt wird. Dann, was natürlich jetzt auch schon beantragt wurde durch die Stadt Wiesbaden, ist das 365-Euro-Ticket, hinter dem wir komplett stehen, für Schüler und für Senioren ab 65 ist das ja schon Realität. Aber wir haben uns ja dazu angemeldet, also für die 10 Modellstädte beim Bund beworben, um eine der 10 Modellstädte zu werden. Und da steht jetzt aktuell die Entscheidung noch aus, aber natürlich werden wir das weiterhin bestreben, dass dort der Zuschuss vom Bund auch kommt, weil allein kann die Stadt das natürlich nicht finanziell stemmen, das ist, glaube ich, auch jedem klar. Vielleicht den Linken nicht so richtig, aber
gut. Versprechen ja gerne mal was, genau, ohne sich Gedanken zu machen, wo das Geld eigentlich herkommt.
Aber ja, das ist halt auch wirklich ein Thema, was ich persönlich sehr gut finde. Mhm. Dann ist natürlich die Parkplatzsituation in Wiesbaden auf der einen Seite. Natürlich ist es wichtig, auch Radwege zu fördern und umzusetzen. Nichtsdestotrotz muss man schauen, dass die Parkplätze, dass die Leute, die auf das Auto auch angewiesen sind, die nicht sagen können, ach, jetzt wohne ich in der Innenstadt und eigentlich brauche ich das Auto nicht, jetzt verkaufe ich es, die wirklich das Auto brauchen, es trotzdem weiterhin irgendwo abstellen können. Mhm. Natürlich ist es nicht populär zu sagen, naja, es gibt ja die Parkhäuser, die nicht ausgelastet sind, da könnt ihr euer Auto abstellen. Aber nichtsdestotrotz wird es immer weiter dahin kommen, dass man, also Wiesbaden hat ja jetzt auch die Parkhäuser wieder zurück in die städtische Hand bekommen und dann kann man ja auch schauen, also ein Dauerparker ist für einen Parkhausbetreiber beziehungsweise für die Stadt besser kalkulierbar, da kann man dann auch schauen, dass man günstigeres Anwohnerparken dann in den Parkhäusern anbietet. Also da muss man auf jeden Fall schauen, dass man dort die Lösungen findet. Was auch wichtig für uns ist, ist natürlich, dass die Innenstädte fußgängerfreundlich werden. Mhm. Also man sieht das ja auch in anderen Städten, in Wien, das steigert auch enorm die Aufenthaltsqualität und das schafft man auch, indem man Park-and-Ride-Anlagen, die es ja jetzt in Wiesbaden auch schon gibt, aber das kann man ja trotzdem noch weiterhin ausbauen, was ja auch eine Forderung ist, auch im Programm steht. Aber wichtig ist halt, wie auch schon angesprochen, dass eben dann auch die Leute nicht da stehen und dann nicht wissen, wie sie weiterkommen. Dann ist es unattraktiv. Man muss es halt auch wirklich attraktiv machen, damit es angenommen wird. Mhm. Also, ja. So viel im Leben. Mhm. Genau. Und die Umweltspuren, die jetzt auch schon umgesetzt worden sind, natürlich ist das so ein bisschen, sie sind da und sie tragen dazu bei, dass die Umweltbelastung reduziert wird. Nichtsdestotrotz muss man schauen, dass auch da die Waage gehalten wird, weil was bringt es mir, wenn dann die Autos alle im Stau stehen, weil eine Fahrspur reduziert wurde und dann die Fahrradfahrer, die auch auf der Umweltspur zum Beispiel fahren dürfen, die Umweltspur nicht nehmen, weil sie eventuell Angst vor dem Bus haben oder nicht sich so sicher fühlen oder auch nicht so schnell fahren können. Da muss man halt dann auch überlegen, wie kriegt man das hin, dass trotzdem der Fahrradverkehr gesteigert wird. Und da kann man ja auch überlegen, wieso geht man nicht mit den Fahrradfahrern von diesen Hauptstraßen weg, sondern und verlegt dann lieber die Fahrradwege in ruhigere Straßenzüge. Das attraktiviert das Fahrradfahren auch wieder. Also ich bin jetzt nicht der geborene Fahrradfahrer und ich fahre auch nicht so gerne Fahrrad, weil ich es gefährlich finde hier in Wiesbaden.
Mhm. Aber es macht genau das wunderbar deutlich, dass es immer, weil es so eng zusammenhängt, zusammengedacht werden muss. Und auch wenn Maßnahmen natürlich nicht alle gleichzeitig umgesetzt werden können, aber ich finde, auch den Menschen muss klar werden, was das Gesamtkonzept eigentlich ist und sie müssen sich da wiederfinden. Und sich nur dann auf eine so eine Spur zu konzentrieren, das wird nicht verstanden und ist auch ja nur ein Teil dann der Wahrheit. Aha. Und dieses Gesamtkonzept ist einfach maßgeblich, finde ich.
Man muss auch einzelne Stränge zu Ende denken. Also wenn ich jetzt gerade die Fahrradwege angesprochen habe, die dann gebaut werden und dann häufiger genutzt werden, also die Fahrradfahranzahl insgesamt in Wiesbaden steigt, dann ist ja das Problem, wo stelle ich mein Fahrrad ab, wenn ich von A nach B fahre? Und das muss natürlich dann auch sichergestellt sein, dass ich sichere Abstellorte habe, wo mein Fahrrad dann nicht direkt geklaut wird oder beschädigt wird, dass das Stadtbild noch schön aussieht. Da ist natürlich dann auch wichtig, dass man Fahrradgaragen baut und so weiter und so fort. Also das sind dann so einzelne Baustellen, die auch dann weitergedacht werden müssen.
Ja. Also sage ich, drück dir ganz fest die Daumen, kann nur hoffen, dass ganz viele Menschen das jetzt gehört haben oder sich anhören bis zur Wahl, dir ihre Stimme geben, der CDU ihre Stimme geben, um genau da dann auch mit aller Kraft weiterzukommen und die Probleme, die wir haben, da endlich mal zu lösen, aber wirklich mit diesem klugen Blick auf das Gesamtkonzept.
Dankeschön.
Nochmals herzlichen Dank an dich, liebe Sarah, und auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Dass Sie zugehört haben, dass Sie Interesse an der Reihe haben, das freut uns natürlich sehr. Und wie die Downloadzahlen zeigen, ist das auch der Fall. Ja, und trotzdem an dieser Stelle bitte ich ja immer darum, lade sehr herzlich ein, wenn Sie ein Feedback haben, wenn Sie Anregungen haben, Wünsche, Lob oder auch gerne Kritik zu unserer Podcast-Reihe insgesamt, zu einzelnen Folgen oder zu dem, was Sie sich für weitere Folgen wünschen, schreiben Sie gerne an uns eine Mail, die kommt dann direkt bei mir an. Die Adresse ist podcast-wiesbaden@gmx.de, podcast-wiesbaden@gmx.de. Ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Ihre Anja Schöpe.